Ihr lieben Geschwister, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Freue mich, dass wir hier heute wieder so zahlreich versammelt sind. Freue mich, dass wir jetzt auf Gottes Wort hören dürfen. Dass der Herr uns diese Möglichkeit schenkt und seht es mir nach. Ich möchte, bevor ich jetzt anfange, auch noch einmal kurz beten. Herr Jesus Christus, und so möchte ich dir von Herzen Danke sagen dafür, dass wir jetzt hier versammelt sein dürfen, um auf dein Wort zu hören, um auf dein Reden zu hören. Und darum möchte ich dich bitten, Herr Jesus, dass wir nur dein Reden hören, Herr, dass wir keine Worte menschlicher Weisheit vernehmen, dass wir nicht irgendwelches blödes Geschwätz von Menschen hören, Herr, sondern dass wir allein dein göttliches Reden, Herr, deine Worte aus der Ewigkeit vernehmen dürfen. Rede du, Herr Jesus, und lass du mich schweigen. Amen.
Amen.
Ihr Lieben, vielleicht ist es euch auch so ergangen, als ihr in dieser Woche an den Briefkasten gingt, als ich dieses tat, zum Ende der Woche, da fand ich da drin ein sehr interessantes Kuvert. Und zwar diesen Umschlag. Und es waren noch etliche andere Umschläge drin. Ich weiß nicht, wer von euch das auch bekommen hat. Darauf steht, hier steckt Zuversicht drin. Lichtpunkte. Absender, Weserkurier. Und ich dachte, Potzblitz, hier steckt Zuversicht drin. Das ist ja eine gewaltige Botschaft. Und ich öffnete dieses Kuvert sogleich. Ich machte also gar nicht mal mehr die Haustür zu, sondern dachte, das ist ja so ungeheuerlich, was ich hier lesen darf. Da muss ich doch mal gucken, worum es geht. Und zunächst einmal hielt ich dann diesen Flyer in den Händen, den wir jetzt auch hier einmal eingeblendet sehen. Was macht Menschen zuversichtlich? Finden Sie die Antwort im Weserkurier. Und ich dachte, das ist ja unglaublich, es wird immer besser. Wenn wir dann nämlich einmal schauen, was da unten links steht, wir begleiten Sie auf der Suche nach Zuversicht, da dachte ich, Donnerwetter. Hat es beim Weserkurier einen Führungswechsel gegeben? Früher war es ja mal die Rote Gazette Bremens. Ist es jetzt möglicherweise irgendwie das Zentralorgan des Geistes Gottes geworden? Also ich war schon ganz euphorisch. Und dann entfaltete ich das Anschreiben. Und dieses war überschrieben mit Zuversicht in schwierigen Zeiten. Und ich dachte, Mensch, 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 Herr, was kommt hier auf mich zu? Unter anderem stand da drin, dass es um eine neue Serie geht, eine Serie, die uns verheißt, dass über Erfolge, Fortschritte und, Zitat, Anlässe zur Hoffnung berichtet wird. Der Weserkurier will in kommenden 12 Wochen im Rahmen dieser Serie Lichtpunkte zeigen, wie wir in schwierigen Zeiten, die geprägt sind durch Krisen, durch Kriege, wie wir da Hoffnung finden können. Und ich muss sagen, diese Aussicht, die brachte mich ins Grübeln. Sie brachte mich ins Grübeln, weil ich dachte, das ist gewaltig. Unsere gottlose, materialistische, auf Konsum und Kapitalismus fixierte Welt scheint durch diese Seuchen, scheint durch Kriege, durch Energie- und Klimakrisen so langsam aber sicher ein Gespür, ein Empfinden dafür zu entwickeln, dass wir Menschen unser Heil eben nicht in der Befriedigung irgendwelcher materialistischer, irdischer, sollte ich sagen, fleischlicher Bedürfnisse und Triebe finden. Sollte diese Welt das erkannt haben? Und für einen Augenblick war ich regelrecht fasziniert von dieser Serie, die der Weserkurier dort anpreist. Nur diese Euphorie, die währte nur einen kurzen Augenblick, weil ich dann mich nämlich fragte, Moment mal, was hatten Sie geschrieben? Auf was für Lichtpunkte wollen Sie hinweisen? Und sofort ebbte meine Euphorie schlagartig ab, weil ich merkte, das, was Sie hier als Punkte der Zuversicht, als Aspekte, die Hoffnung vermitteln sollen, dass das alles Aspekte sind, die letztlich von uns Menschen selbst produziert werden. Es sind alles Dinge, die genauso wie die Krisen, die uns hier gerade möglicherweise ins Grübeln bringen, die letztlich auch unser eigenes menschliches, oder sollte ich sagen, unser eigenes fleischliches Gewächs sind. Und ich hoffe, ihr habt diesen Flyer jetzt hinlänglich genossen. Ich habe nämlich heute Nacht einen Gegenentwurf gestaltet. Einen Gegenentwurf gestaltet, der sich in etwa so anlässt. Weil ich zu der Überzeugung kam, diese Serie ist sicherlich interessant. Lichtpunkte. Aber ich habe gedacht, nein, Gottes Wort lässt sich doch ganz und gar anders an. Warum? Weil es mir nur in Gottes Wort so geht, dass selbst der unscheinbarste Text, selbst die belangloseste oder sollte ich sagen scheinbar belangloseste Person, auf die wir treffen, über die wir vielleicht im Rahmen einer täglichen Bibellesung einfach so hinweglesen würden, die wir einfach gedankenlos überfliegen würden, dass uns genau diese Abschnitte auch bei näherem Hinsehen mit Strömen der göttlichen Gnade und mit der ganzen Fülle des Evangeliums in seiner ganzen Schönheit vor die Augen gemalt werden. Und ihr könnt mir glauben, ich bin ja Deutschlehrer, ich muss mich viel mit Literatur auseinandersetzen. Und hier sind ja einige, die Deutschunterricht bei mir genießen und die vielleicht sich schon manches Mal fragten, was vermag der Alte da alles aus diesen bedeutungslosen Schriften daraus zu lesen? Ich rede jetzt nicht von der Bibel, sondern von der Literatur, die wir im Rahmen des Deutschunterrichts lesen. Aber bei all dem, was ich vielleicht aus irgendwelcher weltlichen Literatur herauslese, muss ich sagen, ist das nicht der Hauch dessen, was uns in Gottes Wort in einer unverwechselbaren Schönheit und Klarheit begegnet. Und daher möchte ich euch nun mitnehmen in einen kleinen Abschnitt des Alten Testaments, der sich historisch betrachtet so grob 850 vor Christus ereignet hat und uns am Ende des ersten Buches der Könige und am Anfang des zweiten Buches der Könige berichtet wird. Die Predigt gliedert sich in drei Punkte. Der erste Punkt lautet: Der Rahmen der Handlung, komprimiertes Evangelium mitten im Alten Testament. Und dazu lese ich noch einmal drei Verse, die uns bereits eben im Rahmen der Lesung vorgestellt wurden, nämlich aus 1. Könige 19, die Verse 19 bis 21. Und er, die Rede ist von Elia, ging von dort hinweg und fand Elisa, den Sohn Safats, der pflügte mit 12 Jochrindern vor sich her, und er selbst war beim 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Er aber verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach: Lass mich noch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sprach zu ihm: Geh hin und komm wieder, denn was habe ich dir getan? Da wandte er sich von ihm und nahm ein Joch Rinder und opferte sie und kochte das Fleisch mit dem Geschirr der Rinder und gab es dem Volk, dass sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen: Moment mal, es sollte doch im Rahmen der heutigen Predigt um Gehasi gehen. So stand es zumindest auf der ersten Folie. Keiner wird Gott los. / Gehasi. Das ist richtig. Aber ich denke, dass es gar nicht so unbedeutend ist, dass wir, bevor wir uns mit Gehasi auseinandersetzen, zunächst einmal den Rahmen betrachten, in dem dieser Gehasi sich gleich bewegen wird. Denn Gehasi ist der Diener Gottes, also der Gehasi ist der Diener des Propheten Elisa, der ja der Prophet Gottes ist. Und dieser Elisa ist gleichzeitig auch der Sohn Safats. Und ich denke, wie so oft, wenn wir uns mit biblischen Texten auseinandersetzen, dass selbst die Namen der Personen, mit denen wir hier zu tun haben, eine tiefe Bedeutung haben. Denn allein in diesen beiden Namen, Elisa und Safat, verbirgt sich das volle Evangelium. Das ganze Wesen Gottes begegnet uns in diesen beiden Namen. Denn Gottes absolute Reinheit, seine Heiligkeit, in deren Licht wir mit all unseren dreckigen Sünden verzagen und zu Schanden werden müssen, das uns zu Ehrfurcht reizt vor diesem gewaltigen, heiligen und richtenden Gott, das begegnet uns im Namen Safat. Gott richtet. Oder aber Gott ist Richter. Aber gleichzeitig begegnet uns in diesen beiden Namen auch Gottes unfassbare, gewaltige und köstliche Agape-Liebe, von der ich bereits vor 2 Wochen sprach, die selbst den dreckigsten, widerlichsten und verkommensten Sünder zu einem Kinde Gottes macht, das in Christus vollkommen errettet, gerechtfertigt und geheiligt wandeln darf, in innigster Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, mit dem liebenden Vater. Und das begegnet uns im Namen Elisa. Gott ist Rettung oder Gott ist Heil. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich Gehasi. Das volle Evangelium ist Gehasi hier allein schon in dem Namen seines Dienstherrn Elisa und dessen Vater Safat offenbart. Und zugleich müssen wir festhalten, dass dieser Elisa ein sehr, sehr überzeugendes Vorbild für ein Gotteskind ist. Warum? Wir haben etwas von 12 Jochrindern gelesen, mit denen Elisa hier das Feld pflügt. Und diese 12 Jochrinder waren für die damalige Zeit, es handelt sich nämlich um 24 Rinder, ein relativ großer Reichtum. Das heißt also, Elisa kommt aus einer durchaus wohlhabenden Familie. Aber als er den Ruf Elias hört, zögert er nicht zu sagen, ich gebe all diesen Reichtum auf, meinen ganzen irdischen Besitz lasse ich fahren, um diesem Herrn nachzufolgen und um diesem Mann Gottes zu dienen. Und wir müssen uns vor Augen halten, in dem Haus seines Vaters, da winken ihm Frieden, Sicherheit und Wohlstand. Und das Leben eines Dieners, eines Propheten, das konnte durchaus auch geprägt sein von Armut, von Anfechtung, von Entbehrung und Verfolgung. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Und vielleicht erkennen wir hierin die Parallele zu den Glaubenszeugen des Neuen Testamentes, zu den Jüngern, die der Herr rief, die auch sagten, wir lassen alles stehen, wir lassen alles liegen und folgen unserem Herrn nach. Wir erinnern uns vielleicht aber auch an die Berichte, in denen es heißt, oh, ja, ich will dir nachfolgen, aber lass mich erst noch dieses, jenes und solches tun. Worauf der Herr antwortet, wer die Hand an den Pflug legt und zurückblickt, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Aber Elisa sagt, ja, ich folge dir nach. Ich folge Elia nach. Aber ein weiteres können wir bei Elisa hier erkennen. Er wird von Elia, einem Mann, der bis an den Königshof bekannt war, gleichzeitig auch verhasst teilweise, aber der durchaus eine Strahlkraft hatte, von diesem Mann wird er berufen in den Dienst am Herrn. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn irgendeine geistliche, vielleicht auch eine politische Koryphäe dir den Adel zuteil werden lässt. Du darfst mir dienen. Und ich meine, uns lässt kein Geringerer als der lebendige Gott dieses Privileg zuteil werden, dass wir ihm dienen dürfen. Ob wir da nicht vielleicht auch in der Gefahr stehen, dass sich da so ein kleines bisschen Stolz mit einschleicht. So ein kleines bisschen, ach ja, schön, dass ich ein Kind Gottes bin. Ist ja auch richtig so. Elisa hätte durchaus das Potenzial gehabt zu sagen, ach Mensch, dieser Elia beruft mich. Ich darf diesem Mann dienen. Das ist gewaltig, wunderbar. Aber nein, er bleibt demütig und er bittet den Elia und sagt, lass mich nur kurz meinen Vater und meine Mutter küssen. Das heißt also, er erinnert sich an das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Aber er sagt im selben Atemzug auch, und dann werde ich dir nachfolgen. Es ist nicht ein Ja-Ja, lass mich meine Eltern da betüdeln und dann guck ich mal, sondern er sagt, und danach werde ich nachfolgen. Das ist nicht eventuell, sondern das ist Tatsache. Ich folge dir nach, ohne Kompromiss, ohne Wenn und Aber. Und dieses unterstreicht Elisa, indem er am Ende 2 Rinder opfert. 2 von den 24 Rindern opfert er. Und auch damit macht er etwas deutlich. Auch das ist bereits eine tiefe geistliche Botschaft. Dieser Elisa erkennt nämlich, dass er zum Dienst am Reiche Gottes nur geschickt ist, wenn seine Schuld vergeben ist durch das Blut eines Opfers. Und was für eine wunderbare Vorausdeutung ist das auf unseren Dienst. Wir können dem Herrn niemals gefallen. Und erst recht, Jonathan hat es letzte Woche gebetet, wir haben nicht einmal das Recht, mit unseren Lippen den Namen des Herrn zu preisen, wenn unsere Lippen nicht gereinigt worden sind durch das Blut des Lammes. Und wir wissen, wer unser Opferlamm ist. Jesus Christus. Und deswegen möchte ich am Ende dieses ersten Predigtpunktes 3 Fragen stellen. Die erste Frage ist die, hast du in Anbetracht deiner Sünde schon einmal Angst vor Gott gehabt? Und vielleicht sagst du jetzt, André, du spinnst. Wir reden doch von der Liebe Gottes. Ja, das ist richtig. Aber ich bin inzwischen felsenfest überzeugt, dass wir die Liebe Gottes in ihrer ganzen Tiefe, Herrlichkeit und Gewalt nicht zu fassen vermögen, wenn wir nicht einmal erkannt haben, was für ein gewaltiger Zorn Gottes über unsere Schuld und über unsere Sünde lodert. Wenn wir das nicht erkennen, dann ist die Liebe Gottes so ein kleines Extra. So eine schöne Zugabe, die unser ohnehin schon reiches Leben noch ein bisschen weiter verziert und garniert. Aber darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Es geht nicht um ein kleines Extra. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns einmal erkennen, wie Gottes Zorn über unserem alten Leben, das wir dankenswerterweise durch die Gnade Jesu Christi hinter uns lassen durften, wie Gottes Zorn über diesem Leben loderte. Nämlich so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn in diese Welt schickte, damit er an unserer Stadt den blutigen Kreuzestod stirbt. Nicht mehr und nicht weniger. Die zweite Frage. Hast du angesichts dieser köstlichen Agape-Liebe, die der lebendige Gott uns in Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha beweist, als er deine und meine Sünde trug, hast du dich aufgrund dieser gewaltigen Agape-Liebe zu diesem Jesus Christus bekehrt? Unabhängig davon, was es dich vielleicht kostete. Und die dritte und letzte Frage. Ordnest du dich diesem Jesus Christus in Demut unter und folgst du in allen Belangen seinen Wegen? Oder aber fängst du vielleicht an oder stehst du in der Gefahr, deine Wege als Christi-Wege zu deklarieren? Diese drei Fragen möchte ich am Ende des ersten Predigtpunktes an euch stellen. Und nun kommen wir zu Gehasi. Zum zweiten Predigtpunkt, den ich überschrieben habe mit das Motiv der Handlung, Licht und Schatten im Leben eines Berufenen. Und dazu lese ich jetzt einen Abschnitt aus 2. Könige 4, die Verse 8 bis 37. 2. Könige 4, die Verse 8 bis 37. Und es geschah eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging. Dort wohnte eine vornehme Frau, und die nötigte ihn, bei ihr zu essen. So oft er nun vorbeikam, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sprach zu ihrem Mann, siehe doch, ich erkenne, dass dies ein heiliger Mann Gottes ist, der immer bei uns vorbeikommt. Lass uns doch ein kleines gemauertes Obergemach errichten und für ihn ein Bett sowie Tisch, Stuhl und Leuchter hineinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Es geschah nun eines Tages, dass er dorthin kam, und er kehrte in das Obergemach ein und legte sich darin hin. Und er sprach zu seinem Burschen Gehasi, rufe diese Schunamitin. Da rief er sie, und sie trat vor ihn hin. Und er sprach zu ihm, sage ihr doch, siehe, du hast unseretwegen so viel Sorge gehabt, was kann ich für dich tun? Hast du etwas, weswegen ich mit dem König oder mit dem Heerführer für dich reden sollte? Sie sprach, ich wohne ja mitten unter meinem Volk. Er sprach, was könnte man für sie tun? Gehasi sprach, ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Da sagte er, rufe sie. Und als er sie rief, trat sie unter die Tür. Und er sprach, um dieselbe Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn ans Herz drücken. Sie sprach, ach nein, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit im nächsten Jahr, so wie Elisa ihr verheißen hatte. Als aber der Knabe heranwuchs, geschah es eines Tages, dass er zu seinem Vater zu den Schnittern hinausging. Da sprach er zu seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf. Jener aber befahl einem Knecht, trage ihn zu seiner Mutter. Der hob ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihrem Schoß bis zum Mittag, dann starb er. Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sprach, sende mir doch einen von den Knechten und eine Eselin, ich will schnell zu dem Mann Gottes gehen, aber bald wiederkommen. Er sprach, warum gehst du heute zu ihm? Es ist doch weder Neumond noch Sabbat. Sie sprach, lebe wohl. Und sie sattelte die Eselin und sprach zu ihrem Knecht, treibe das Tier immerzu an und halte mich nicht auf beim Reiten, es sei denn, dass ich es sage. So ging sie denn und kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel. Als aber der Mann Gottes sie aus einiger Entfernung sah, sprach er zu seinem Diener Gehasi, sieh, dort die Schunamitin. Nun lauf ihr doch entgegen und sprich zu ihr, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Sie sprach, jawohl. Als sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, umfasste sie seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt, und der Herr hat es mir verborgen und es mich nicht wissen lassen. Sie aber sprach, habe ich denn von meinem Herrn einen Sohn erbeten? Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen? Da sprach er zu Gehasi, gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht. Und grüßt dich jemand, so antworte ihm nicht und lege meinen Stab auf das Angesicht des Knaben. Aber die Mutter des Knaben sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf und folgte ihr. Gehasi aber ging vor ihnen hin und legte dem Knaben den Stab auf das Angesicht. Aber da war keine Stimme und kein Aufmerken. Und er kehrte um, ihm entgegen und berichtete es ihm und sprach, der Knabe ist nicht aufgewacht. Als nun Elisa in das Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Dann stieg er hinauf und legte sich auf das Kind, und er legte seinen Mund auf den Mund des Kindes und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich so über es, dass der Leib des Kindes warm wurde. Danach stand er auf und ging im Haus einmal hierhin, einmal dorthin. Dann stieg er wieder hinauf und breitete sich über ihn. Da nieste der Knabe 7-mal, danach tat der Knabe die Augen auf. Und er rief Gehasi und sprach, rufe die Schunamitin. Da rief er sie, und als sie zu ihm hereinkam, sprach er, da, nimm deinen Sohn. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen und neigte sich zur Erde, und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus. Nachdem wir nun Gehasis Umfeld betrachtet haben, möchte ich nun mit euch Gehasi selbst ansehen. Und lasst uns dazu in 2 Schritten sein Wesen und sein Wirken beleuchten. Zunächst einmal können wir in aller Kürze feststellen, dass dieser Diener seinem Herrn in der Art und Weise diente, wie man es eigentlich von jemandem wie ihm erwarten würde. Wir haben es gelesen gerade. Er führt die Befehle Elisas aus und unterstützt ihn damit in seinem Dienst für den Herrn. Das haben wir zum Beispiel gelesen in den Versen 12, 15, 25, 29 und 36. Darüber hinaus führte Gehasi in Elisas Namen Gespräche mit Menschen, die ein Anliegen hatten. Zum Beispiel in den Versen 13 und 26. Er schützte Elisa vor etwaigen Zudringlichkeiten, wie wir es zum Beispiel in Vers 27 sehen. Aber bereits hier möchte ich einhaken. Vers 27, da war es, dass die Schunamitin vor Elisa hintrat und dann seine Füße umfasste, um ihn zu bitten. Und was tut Elisa? Er will sie wegstoßen. Und vielleicht sehen wir auch hier drin eine Parallele zum Neuen Testament. Wenn es von den Jüngern heißt, dass sie den Blinden, der am Straßenrand sitzt und ruft, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Sie gebieten ihm zu schweigen und sagen, störe den Herrn nicht in seinem Dienst. Und Jesus muss sie zurechtweisen und sagen, reicht. Und er wendet sich genau diesem einen Blinden zu. Und deswegen, lasst uns hier kurz innehalten und uns festhalten, ja, Gehasi scheint seinem Herrn zu dienen. Er scheint Elisa zu dienen. Aber die Art und Weise ist, wenn wir in die Tiefe blicken, vielleicht nicht immer die richtige. Darüber hinaus berät er Elisa, so zum Beispiel in Vers 14. Und gerade wenn wir uns diesen Rat Elisas angucken, was er dort sagt, dass er sagt, diese Frau hat keinen Mann. Da leuchtet doch etwas auf von menschlicher Wärme, von Empathie, von Verständnis für die irdischen Probleme von Menschen. Und damit könnte man noch meinen, ist dieser Gehasi ein wunderbares Zeugnis für Gottes Liebe, weil er die Not der Menschen sieht. Und darüber hinaus rühmt Gehasi auch Elisas Taten. Und damit rühmt er doch letztlich sogar das Wirken Gottes. Das ist in einem kurzen Abschnitt, den wir jetzt nicht gelesen haben, in 2. Könige 8, Vers 5. Und auch dadurch gibt dieser Gehasi doch eigentlich der Welt ein Zeugnis vom Wirken und von der Größe Gottes, so dass er eigentlich ein Licht sein könnte für diese dunkle und gefallene Welt. Also eigentlich etwas Wunderbares. Das heißt also, streng genommen können wir hier festhalten, das Wirken Elisas zeichnet tendenziell ein positives Bild. Es scheint zumindest tendenziell ein positives Bild zu zeichnen. Und daher lasst uns, nachdem wir uns jetzt Elisas Wirken angesehen haben, das Wesen dieses Gehasis, meine ich, das Wesen dieses Gehasis ansehen. Und da müssen wir zunächst einmal festhalten, dass im Gegensatz zu vielen anderen biblischen Gestalten uns über Gehasis Herkunft nichts bekannt ist. Ja, selbst die genaue Bedeutung seines Namens, die wird nicht so richtig klar. Aber es gibt eine Auslegung, eine Bedeutung für diesen Namen, die ich euch nahelegen möchte und die uns möglicherweise auch im weiteren Verlauf dieser Ausführungen immer deutlicher werden wird. Gehasi, der Verneiner, oder aber anders gesagt, der Leugner. Wir müssen uns vor Augen malen, dass Gehasi eine Vielzahl göttlicher Wunder erlebte, die Elisa durch die Gnade Gottes und durch die Kraft Gottes wirkte. Und auch dazu gibt es eine ganze Menge festzuhalten. Elisa machte schlechtes Wasser gesund, sodass eine ganze Stadt, die litt, plötzlich Quellen lebendigen Wassers antraf. 2. Könige 2, die Verse 19 bis 22. Durch Gottes Kraft strafte Elisa 42 junge Männer mit dem Tod, die Elisas Dienst für Gott behindern wollten und ihn verunehrten. 2. Könige 2, die Verse 23 bis 25. Elisa vermehrte durch die Kraft Gottes das Öl einer Prophetenwitwe. 2. Könige 4, die Verse 1 bis 7. Elisa verheißt einer Schunamitin und ihrem alten Mann einen Sohn. Davon lasen wir gerade in 2. Könige 4, in Versen 8 bis 17. Elisa erweckt in der Kraft Gottes ein totes Kind zum Leben. 2. Könige 4, die Verse 18 bis 37. Elisa macht ungenießbare Speise wieder genießbar. 2. Könige 4, die Verse 38 bis 41. Elisa vermehrt Brot, sodass er eine Hundertschaft zu speisen vermag. 2. Könige 4, die Verse 42 bis 44. Elisa befreit den aussätzigen Naeman von seiner Krankheit. 2. Könige 5, die Verse 1 bis 19. Das sind 8 große Wunder, die Elisa im Namen und in der Kraft des Herrn tut. Und Gehasi bekommt alle diese Wunder mit. Darf ich dich fragen, hast du schon vergleichbare Wunder Gottes erlebt? Gehasi erlebt sie. Gehasi erlebt diese Wunder. Und trotzdem scheint dieser Gehasi Elisa und damit letztlich dem lebendigen Gott nur äußerlich gedient zu haben. Und ihn nur mit seinen Lippen, nicht aber mit seinem Herzen gelobt zu haben. Weil sein Herz offensichtlich doch relativ weit vom Herrn entfernt war. Und hierin liegt der Schlüssel, um das Wesen des Gehasi zu verstehen. Obwohl er im Auftrage Elisas handelt. Und obwohl Elisa ihn zum Beispiel hier in dem Bericht von der Auferweckung des Sohnes der Schunamitin mit seinem Prophetenstab bewaffnet und ihn in den Dienst nimmt, geht von diesem Gehasi kein Leben aus. Der Sohn der Schunamitin bleibt tot, wie wir in Vers 31 lesen. Das heißt, Gehasi hat zwar den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnet er. Zumindest ist er nicht in der Lage, die Kraft dieses gottseligen Wesens zu bezeugen. Und damit haben wir schon wieder eine Analogie zum Neuen Testament, denn genau diese Aussage, den Schein eines gottseligen Wesens, während man die Kraft verleugnet, das ist ein Kennzeichen der falschen Lehrer und derjenigen, die Irrlehre ins Reich Gottes hineinbringen wollen. 2. Timotheus 3, Vers 5. Folglich liegt also die Annahme, dass der Name Gehasi Verneiner oder Leugner ist, durchaus nahe. Und ich hoffe, ihr versteht jetzt auch, warum das für mich eine naheliegende Entscheidung ist. Und diese Feststellung ist zugleich auch die Grundlage für das, was wir jetzt im Rahmen des dritten Predigtpunktes erfahren werden. Aber zunächst möchte ich diesen zweiten Predigtpunkt mit zwei Fragen an dich beschließen. Die erste Frage ist die: Sieht man in deinem Leben Früchte des Geistes Gottes, wie bei Elisa, oder sieht man in deinem Leben letztlich nur Werke des Fleisches, wie wir es bei Gehasi erleben? Und die zweite Frage: Dienst du Gott mit einem freudigen, geistgeleiteten Herzen, das spricht, ich darf meinem Herrn dienen? Oder dienst du aus religiösem Pflichtgefühl und sprichst innerlich, ich muss? Und das vielleicht, weil du Gott und Menschen nur gefallen möchtest, äußerlich. Schauen wir deswegen jetzt in den dritten Predigtpunkt. Den habe ich überschrieben mit die Folge der Handlung, das Scheitern eines Berufenen. Und dazu lese ich aus 2. Könige 5, die Verse 20 bis 27. Vorweg nehme ich einmal kurz, den Bericht kennen die meisten von euch sicherlich. Der syrische Anführer Naeman, also ein großer Militär, kommt zu Elisa, um sich von seinem Aussatz reinigen zu lassen. Und er kommt beladen mit Reichtum und allen Kostbarkeiten, die er in Syrien sammeln konnte, und bietet sie Elisa an, um von seinem Aussatz frei zu werden. Und Elisa sagt, deinen ganzen Reichtum, den lass dahin fahren, den brauche ich nicht. Tu nur dieses und sei gehorsam dem Worte Gottes. Tauche dich im Jordan unter. Und Naeman echauffiert sich noch und sagt, in diesem dreckigen Jordanwasser gibt es in Syrien nicht viel sauberere und schönere Flüsse. Aber hier muss dieser Mann lernen, was es heißt, dem Willen Gottes gehorsam sein. Und weil er dem Willen Gottes gehorsam ist, darf er erleben, wie er von dieser tödlichen Krankheit gereinigt wird. Und daran schließt nun das an, was wir jetzt lesen. Naeman reist also zurück nach Syrien. Da dachte Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes, siehe, mein Herr hat Naeman, diesen Aramäer, geschont, indem er nichts von ihm genommen hat, was er mitbrachte. So wahr der Herr lebt, ich will ihn nachlaufen und etwas von ihm nehmen. So jagte Gehasi dem Naeman nach. Und als Naeman sah, dass er ihm nachlief, sprang er vom Streitwagen ihm entgegen und sprach, geht es dir gut? Und er sprach, ja, mein Herr hat mich gesandt, um dir zu sagen, siehe, eben sind zwei junge Männer von den Prophetensöhnen aus dem Bergland Ephraim zu mir gekommen. Gib ihnen doch ein Talent Silber und zwei Festgewänder. Und Naeman sprach, tu mir den Gefallen und nimm zwei Talente. Und er nötigte ihn und band zwei Talente Silber in einen Beutel und zwei Festgewänder und gab es zwei seiner Burschen, die trugen es vor ihm, also vor Gehasi, her. Und als er auf den Hügel kam, nahm er es von ihrer Hand und legte es in das Haus und ließ die Männer gehen, und sie gingen. Er aber ging hinein und trat vor seinen Herrn. Da sprach Elisa zu ihm, woher, Gehasi? Er sprach, dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Er, also Elisa, aber sagte zu ihm, ging mein Herz nicht mit, als der Mann von seinem Wagen umkehrte dir entgegen? War es auch an der Zeit, Silber zu nehmen und Kleider oder Ölbäume, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde? So soll nun der Aussatz Naemans an dir haften und an deinem Samen ewiglich. Da ging er von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Wir haben soeben etwas festgestellt, nämlich, dass Gehasi nach 2. Timotheus 3, Vers 5 zwar den Schein eines gottseligen Wesens hat, aber seine Kraft letztlich verleugnet. Und diese Tatsache kann nicht ohne Folgen bleiben. Ja, sie muss eine Folge haben. Denn der Herr sagt uns in seinem Wort, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und das Entsetzliche an diesem Abschnitt ist, dass Gehasi mehrfach sündigt und dass er dabei sogar noch die Stirn besitzt, sich beim Sündigen auf den Herrn zu berufen. Das ist hier das Gewaltige. Und ich möchte hier jetzt Gehasis Sünde in einigen Aspekten ausführen. Zunächst einmal, Gehasi macht das Werk Gottes schlecht. Denn gegenüber dem bisher ungläubigen Naeman verbreitet er Lügen über den Dienst im Reiche Gottes. Das können wir lesen in Vers 22. Und lasst uns doch hier einmal kurz innehalten und überlegen, ist es nicht auch so, dass in unserer Zeit es immer wieder Dinge gibt, vielleicht irgendwelche herzerwärmenden Geschichten oder irgendwelche erschütternden Berichte, mit denen wir in der Lage sind, die Herzen unserer Zuhörer so aufzuwühlen und so zu bewegen, dass sie nicht nur ihre Hände öffnen für irgendeinen Dienst, sondern vielleicht auch das Portemonnaie, um für irgendetwas zu geben. Nun ist es ja so, wenn diese Geschichten oder eben auch das, was Gehasi hier berichtet, wahr wären und der Erzähler, also in diesem Falle Gehasi, wahrhaftig ist und wirklich seinem Herrn dient, dann wird unser Gott wahrhaftig auch Menschen bewegen, um diesen Nöten zu begegnen und den Dienst und den Diener zu unterstützen. Wenn aber diese Geschichten unwahr sind und erstunken und erlogen sind, weil sie mehr dem Trachten des Erzählers entspringen als den realen Bedürfnissen des Werkes, um das es da geht, dann müssen wir uns vor Augen malen, dass damit immer dem Werke Gottes ein massiver Schaden zugefügt wird. Und das sollten wir uns vor die Augen malen, wenn wir sagen, wir sind Diener im Reiche Gottes, dass wir uns wirklich prüfen, ist das, was ich hier jetzt erzähle, ist das, was ich hier jetzt tue, wirklich gewirkt vom Geiste Gottes, oder geht es hier mehr um mein eigenes Trachten? Versuche ich hier mehr mein Fleisch zur Geltung zu verhelfen, als dass es mir um das Reich Gottes geht? Und genau das ist das, was wir hier bei Gehasi erleben dürfen, was wir hier bei Gehasi erleben müssen. Es geht ihm hier nicht ums Reich Gottes, sondern es geht ihm darum, hier das Trachten seines eigenen Fleisches zu befriedigen. Und um dieses Ziel zu erreichen, verbiegt Gehasi die Wahrheit, um den Reichtum Naemans abzugrasen. Und er täuscht hier irgendwelche geistlichen Bedürfnisse vor, die aber jeder realen Grundlage entbehren. Und das sollte uns zur Warnung dienen, ihr Lieben, dass wir nicht etwa auf ähnliche Dünkel verfallen. Ein zweites. Gehasi verunehrt auch seinen Dienstherrn Elisa, den Diener Gottes. Warum? Gehasi formuliert in Vers 22 eine Lüge, um an Naemans Geld zu gelangen. Und er legt diese Lüge nicht etwa in seinen eigenen Mund, sondern er sagt, mein Herr schickt mich. Ich bin im Namen Elisas hier. Eben jenes Elisas, der eben noch sagte, nein, Naeman, ich brauche deinen Reichtum nicht. Die Gnade Gottes ist frei. Sie basiert nicht auf irgendwelchen Gaben oder auf irgendwelchen Werken, wozu wir gleich noch einmal kommen werden. Und dadurch, dass Gehasi seine Lüge in den Mund Elisas schiebt, passiert was? Er untergräbt einerseits die Glaubwürdigkeit Elisas und damit untergräbt er aber letztlich auch die Glaubwürdigkeit Gottes. Und damit wird letztlich nicht Elisa alleine verunehrt, sondern der lebendige Gott wird durch diese Lüge Gehasis verunehrt. Gott selbst wird von Elisa in den Dreck geworfen, durch diese Lüge gegenüber Naeman. Und der dritte Punkt, der ist genauso gewaltig. Denn Gehasi macht was? Ich hatte es eben bereits angedeutet. Er entstellt das Evangelium der Gnade Gottes. Neutestamentlich gesprochen, entstellt er das Evangelium Jesu Christi. Denn ein zentrales Kennzeichen des Evangeliums Gottes ist, dass die Gnadengabe Gottes in Jesus Christus frei ist, dass sie ohne jede Gegenleistung ist. Und genauso erleben wir es bei der Reinigung Naemans. Genauso erleben wir es bei der Reinigung Naemans. Und so, wie Naeman von der Krankheit des Aussatzes ohne irgendeine Gegenleistung gereinigt wurde, genauso funktioniert auch unsere Reinigung von der Krankheit unserer Sünde. Völlig ohne Gegenleistung. Es ist allein die Gnade Gottes, die uns frei macht von unserer Sünde. Und es ist kein Werk, auch nicht der Hauch eines eigenen Anteils, den wir dabei haben. Aber dieses freie Gnadengeschenk Gottes, in diesem Falle gegenüber Naeman, wurde durch Gehasis Habgier entscheidend entstellt. Denn denken wir das Ganze jetzt einmal weiter. Jetzt kommt Naeman mit seinen Knechten, mit seinem Gefolge nach Damaskus zurück. Und die Menschen sehen, potzblitz, unser Dienstherr ist geheilt, er ist gereinigt von seinem Aussatz. Und dann werden sie fragen, werden sagen, Mensch, Naeman, oder sie werden die anderen Knechte fragen, die dabei waren, wie ist das möglich gewesen, wie viel hat denn das gekostet? Und das Schlimme ist, weder die Knechte Naemans noch Naeman selbst werden jetzt noch sagen können, die Reinigung von meiner Krankheit war umsonst. Sie war kostenlos, sie hat mich nichts gekostet. Sondern Naeman und seine Knechte werden jetzt sagen müssen, ja, erst wollte er nichts haben, aber letztendlich hat es mich 2 Talente Silber und 2 Festgewänder gekostet. Die Gnade Gottes ist nicht mehr kostenlos. Und das ist die Folge von Gehasis Lüge. Das ist die Folge seiner Habsucht. Das ist die Folge seiner Unaufrichtigkeit. Die Gnade Gottes ist entstellt. Sie ist verzerrt. Sie ist versaut. Und darüber hinaus müssen wir uns auch vor Augen halten, dass Naeman selber in seinem ganzen Denken nun auch wieder auf andere Wege gelenkt wird. Denn Elisa hatte ihm noch gesagt, behalte deinen Reichtum, ich will es nicht. Ich habe kein Interesse daran. Das Einzige, was zählt, ist, dass du dem Herrn gehorsam bist. Dieser Gehorsam gegenüber dem lebendigen Gott, das ist das Einzige, was Elisa Naeman mitgegeben hat. Und hat ihm deutlich gemacht, sonst kannst du nichts zu deiner Rettung beitragen. Und nun reist dieser Naeman also nach der Begegnung mit Elisa ab und bekommt nun durch Gehasi einen etwas anderen Richtungsweiser mitgegeben. Nämlich, dass doch ein gewisser Beitrag vonnöten ist. Das heißt, dieser Naeman, der gerade angefangen hat zu begreifen, was Evangelium bedeutet, was Gnade Gottes ist, der wird jetzt durch das Treiben Gehasis auf eine andere Fährte gelockt, indem er nämlich erfährt, gut, es ist die Gnade Gottes, aber so ein bisschen Eigenes ist scheinbar doch notwendig. Und das ist eine ganz verheerende Vergiftung des Evangeliums. Eine Vergiftung, die uns vielleicht bis zum heutigen Tage auch nicht unbekannt ist. Dass wir immer wieder in der Gefahr stehen zu sagen, oh, da muss ich aber doch noch ein Eigenes zu beitragen. Und ja, die Gnade Gottes, wunderbar, großartig, herrlich, köstlich und gewaltig. Aber an diesem Punkt, da muss ich vielleicht doch noch ein bisschen zu beitragen. Und ich habe das immer wieder mal gesagt, wenn ich hier Predigtdienst hatte, dass ich gerade als ich jung im Glauben war, manchmal nachts gerungen habe mit dem Herrn und dass ich wirklich, wie ich im ersten Predigtpunkt sagte, Angst hatte, dem lebendigen Gott zu begegnen, obwohl ich ja von seiner Gnade wusste, weil mir aber auch meine Sünde und meine Verlorenheit immer wieder vor die Augen trat, bevor ich ein Kind Gottes war, und mir dann bewusst wurde, meine Güte, Jesus, kann ich wirklich vor dir bestehen? Kann ich wirklich vor deiner Heiligkeit, vor deiner Herrlichkeit bestehen? Und dass ich mich fragte, Jesus, gibt es nicht doch etwas, was ich tun kann, was ich tun sollte? Und genau dieses Denken, das ist so dieser ganz kleine Tropfen, den der Satan nutzt, um ihn in unsere Seele zu streuen, der aber völlig ausreichend ist, um das Evangelium Gottes, das Evangelium von Jesus Christus, von der freien Gnade einzutrüben und letztlich völlig zu versauen. Denn das sagt das Neue Testament ja ganz klar. In dem Moment, in dem wir uns anschicken, das Opfer Christi gering zu achten und so zu tun, als würde es alleine nicht reichen, dann entkräften wir es vollkommen für uns. Und dann dürfen wir uns auch nicht mehr auf die Gnade Gottes berufen. Dann sind wir aus der Gnade Gottes gefallen. Der letzte Punkt. Gehasi belügt Elia, um seine Sünde zu vertuschen. Wir erinnern uns, nachdem er den ganzen Reichtum einkassiert hat und in seiner Kammer versteckt hat, damit Elisa davon möglichst nichts mitbekommt, tritt er ja vor seinem Herrn hin und Elisa fragt, Gehasi, wo warst du? Und Gehasi antwortet, nirgends. Ich bin nirgendswo gewesen. Und halten wir uns diese Frage einmal vor Augen. Wenn Elisa Gehasi hier fragt, wo warst du? dann leuchtet nämlich auch hier drin was auf? Die Gnade Gottes. Der lebendige Gott streckt hier noch einmal Gehasi seine Hand hin und sagt, Gehasi, sieh doch ein, dass du gesündigt hast. Und jetzt ist die Chance, im Lichte meiner Heiligkeit Buße zu tun. Jetzt ist die Chance zu sagen, Herr, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Was tut Gehasi? Gehasi sagt, nein, ich bin nirgendwo gewesen. Er lügt weiter. Er schlägt die Gnade Gottes, die ihm hier in den Worten Elisas begegnen, in den Wind. Hätte er in diesem Augenblick seine Schuld bekannt und hätte er in diesem Augenblick von ganzem Herzen Buße getan und sich so wie die Schunamitin zu Elisas Füßen niedergeworfen und gesagt, Elisa, ich habe gesündigt, lass uns gemeinsam vor das Angesicht Gottes treten und für meine Schuld Buße tun, dann wäre Umkehr möglich gewesen. Und dann hätte dieser Schaden, den Gehasi angerichtet hat, in seinem eigenen Leben wiederhergestellt werden können. Also dieser Schaden, der hätte ausgeräumt werden können. Und die ungetrübte Beziehung zu Gott hätte wiederhergestellt werden können. Aber Stolz und Rechthaberei, Klammer auf, kennst du das auch vielleicht auch von dir? Stolz und Rechthaberei, Selbstgerechtigkeit, sie hindern Gehasi daran, genauso wie sie uns wahrscheinlich allzu oft hindern, die Gnade Gottes in Jesus Christus anzunehmen. Gehasi kann hier nicht mehr umkehren. Sein Herz ist verhärtet. Und deswegen muss Gehasi erleben, wie ihm das Gericht Gottes zuteil wird. Weil er die Gnade Gottes ausschlägt, bleibt für ihn nur noch eines, nämlich Gottes Gericht. Der Zorn Gottes lodert über seinem Leben. Und worin äußert sich das? Dass nicht nur er, sondern auch seine Nachfahren den Aussatz Naemans als Lohn für seine Sünde ernten werden. Und damit möchte ich dir am Ende dieses dritten Predigtpunktes folgende vier Fragen vorlegen. Nämlich genau in Analogie zu diesen vier Punkten, an denen wir gerade Gehasis Sünde und Verfehlung deutlich machten. Erstens, frage dich doch bitte selbst, wodurch machst du in deinem Leben das Werk Gottes schlecht? Ja, ich frage das bewusst. Wodurch machst du das Werk Gottes schlecht? Die zweite Frage. Welchen Diener Gottes solltest du wegen deiner entehrenden Äußerungen über ihn um Vergebung bitten? Und ich muss euch gestehen, wenn ich eine solche Predigt vorbereite, dann gelten die Nackenschläge immer als erstes mir. Nicht, dass ihr denkt, ich teile hier nur aus. Ich kassiere als erstes. Und da ist mir einiges in den Sinn gekommen, wo ich dachte, o Herr, wir müssen noch über manches sprechen. Die dritte Frage, aus welchen Gründen entstellst du das Evangelium Jesu Christi? Warum nimmst du das Evangelium nicht so an, wie es ist, sondern warum meinst du, du müsstest an dieser und an jener Stelle noch etwas hinzufügen? Warum lässt du dir nicht an der freien Gnadengabe Gottes in Jesus Christus genügen? Und die letzte Frage, um welcher Dinge willen solltest du nun Buße tun? Und ihr seht dort vorne bereits den Tisch, den Abendmahlstisch bereitet, mit Brot und Traubensaft. Und wir werden ja gleich dieses Abendmahl zu uns nehmen dürfen und dürfen uns daran erinnern, was Jesus Christus für uns getan hat. Aber bevor wir dieses Brot und bevor wir diesen Saft zu uns nehmen, möchte ich euch inständig bitten, lasst uns vorher mit unserem Herrn aufräumen, dass wir ins Gebet gehen und dass wir ihn bitten, uns Dinge zu offenbaren, über die wir Buße tun müssen, bevor wir Brot und Wein zu uns nehmen. Wo wir vielleicht sogar uns noch einmal Klarheit verschaffen müssen. Bin ich denn überhaupt ein Kind Gottes? Habe ich diese freie Gnadengabe denn überhaupt angenommen? Oder trippel ich vielleicht noch so auf der Schwelle zur engen Pforte herum und ziere mich und denke, ach ja, ja, also ich müsste ja und ich könnte ja und ich sollte ja, aber nein, irgendwie hindert's mich noch. Dann möchte ich dich bitten, wenn es so ist, dann solltest du das dort, Brot und Wein, gleich nicht zu dir nehmen. Wenn du kein Kind Gottes bist, dann lass das bitte an dir vorüberziehen. Denn dann hast du kein Anrecht daran. Das ist nur für Kinder Gottes. Und deswegen möchte ich dich bitten, wenn wir gleich beten, dann prüfe dich selbst, bist du ein Kind Gottes? Und dann tu Buße, wenn der Herr dir offenbart, an welchen Stellen deines Lebens noch Sünde verborgen ist. Ich möchte zum Abschluss noch einmal zusammenfassen, was wir heute über Gehasi lernen durften. Und halte hier folgende Fakten fest. Gehasi kannte das volle Evangelium Gottes. Gehasi hatte geistliche Vorbilder, die ihm durchaus zeigten, was es heißt, ein Gotteskind zu sein. Äußerlich betrachtet scheint Gehasi Früchte des Geistes hervorgebracht zu haben. Tatsächlich waren es aber wohl doch nur Werke des Fleisches. Gehasi erlebte die gewaltigsten Wunder Gottes und hatte dennoch kein göttliches Leben in sich. Gehasi machte das Werk Gottes schlecht. Gehasi verunehrte Elisa, den Diener des Herrn. Gehasi entstellte das Evangelium Jesu Christi und Gehasi hatte ein unbußfertiges Herz und weigerte sich, die Gnade Gottes anzunehmen. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie und warum dieser Bericht über diesen glaubenslosen, verständnislosen, irdisch gesinnten und verlogenen Judas des Alten Testamentes, wie ich ihn bewusst einmal nennen möchte. Denn ich meine hier einige Parallelen zu dem Judas des Neuen Testaments zu erkennen. Wie dieser Abschnitt dir Zuversicht, dir Hoffnung für die vor dir liegende Woche, ja und vielleicht sogar für deinen weiteren Weg bis zur Ewigkeit geben kann. Vielleicht fragst du dich das. Und ich möchte dir antworten. Darin wirst du die Antwort nicht finden. Sondern die schlichte und ergreifende Erklärung ist, dass wir im tragischen Leben und letztendlich auch im Scheitern dieses Gehasi Mahnungen und Züchtigungen Gottes ebenso erkennen dürfen, wie auch wunderbare Ermutigungen und Stärkungen für uns persönlich. Und das sind die wahren Lichtpunkte. Wenn der lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, durch sein heiliges Wort zu uns spricht, sei es durch das Alte Testament mit all seinen Vorschattungen auf Christus oder sei es durch das Neue Testament mit seinen Berichten über Christus und mit den Worten von Jesus Christus. Und diese wahren Lichtpunkte, die finden wir eben nicht irgendwo in der Welt, sondern die finden wir nur und ausnahmslos im Worte Gottes in der Bibel. Und das ist das, was uns Gehasi lehren möchte. Dass selbst dieser unscheinbare Mann, dieser kleine Abschnitt aus einem scheinbar, mehr oder weniger uninteressanten geschichtlichen Buch des Alten Testamentes, dass auch dieser Bericht uns das volle Evangelium vor die Augen malt. Die Heiligkeit Gottes und die Gnade Gottes. Und deswegen möchte ich einladen, ihr lieben Geschwister, lasst euch immer wieder von diesen Worte Gottes konfrontieren. Lasst euch stellen, dass es euch zur Ermahnung und zur Züchtigung dient, aber lasst euch auch ermutigen und trösten durch dieses Wort Gottes. Amen.